I did it my way. 3. April, wir sind am Design Symposium 2017 im Tony Areal an der ZHDK. Neben mir der nächste Gast, Christian Waldvogel. Ich habe in der Ausschreibung geschrieben, wie aus Positionen und Projekten Lebenswege werden. Ein transdisziplinäres Podium für Eigenwilligkeit, Glück und Erfolg. Christian Waldvogel, I did it my way. Was bedeutet das für dich?
Ja, ich habe nie aufgehört. Also ich glaube, I did it ist stärker als my way.
Du bist Künstler. Erzähl mal, was dich antreibt.
Es gibt den Weg, wo man eine Ausbildung macht, etwas lehrt und dann das macht. Und ich wollte eigentlich immer lehren. Ich wollte immer neue Sachen erfahren und wissen, wie man es macht. Weil je mehr man weiß und je mehr man kann, desto informierter ist eigentlich das, was man rauslässt. Und ich glaube, das ist das, was meinen Weg am besten charakterisiert. Sich aufgrund von einer Idee oder einem Wunsch oder einem Konzept oder einer Aufforderung oder einer Möglichkeit in etwas hineingeben, wo mich herausfordert und irgendwo auch an den Rand bringt und mich dazu bringt, mir neue Sachen anzueignen, neue Sachen zu sehen und neue Sachen zu verwerten.
Ich habe eine kleine Platte gebracht. The Untold Story of the British Space Program. Wir hören ganz kurz rein und möchte dich nachher schnell fragen, was denn du mit dem Universum zu tun hast. From the Outer Space. Christian Waldvogel, wie tönt es da aussen dran?
Ja, es gibt kein Ende, nur einen Ort, wo man es nicht mehr sieht. Und dort hört man es auch nicht mehr, oder? Weil es sich schneller ausdehnt. Was ich mit dem Universum zu tun habe und was das Universum mit mir zu tun hat, ist eigentlich alles. Mich interessieren die Grundlagen, woher es kommt und wie man es kann sehen und wie man es kann verstehen und wie man kann sich einbetten und uns einbetten in dem Ding, das da ist, wo die einen meinen, das sei Pünktchen in einem dunklen Raum und die anderen meinen, das sei der liebe Gott und so weiter. Und vielleicht fast am schönsten zeigt sich es an einem Beispiel, das mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt, nämlich wenn man sich fragt, ob es Lärm macht, wenn im Wald ein Baum umgeht und das niemand hört, dann sagt man natürlich, ja klar, das macht ja Lärm, weil der Baum gibt es ja und der geht ja um. Und der Punkt ist aber der, es macht Wind. Und Lärm macht es erst, wenn es jemand hört. Also die Bewegung, das Anregen von dem Schall, von der Luft, wo dann Schall und somit Klang erzeugt, das ist kein Lärm, wenn es niemand hört. Das ist nur ein Effekt. Und das ist das, was mich umtreibt in meiner Arbeit, auch bezüglich dem Universum. Inwiefern gibt es uns, weil es uns gibt? Und wieso gibt es vielleicht andere Mechanismen? Gibt es andere Rahmenbedingungen? Und wenn du vorhin gesagt hast, was mache ich in Bezug auf mein Leben, dann ist es eben so, dass wenn man an den Punkt kommt, muss man sich halt mal mit Sachen auseinandersetzen, wo man vielleicht nicht ursprünglich gedacht hat, man würde, wie gewisse Physik oder Elektronik oder Astronomie oder Malerei. Also es gibt wieder, man kann das dann alle auf verschiedenste Arten. Das treibt mich um.
Du setzt dich also in die anderen Disziplinen ein, versuchst zu verstehen. Jetzt, du hast mir erzählt, du interessierst dich mit dem CERN zusammenzuarbeiten und willst für das dir ein normales Wissen aneignen in einem völlig anderen Feld, wo du sonst noch nie reingeschaut hast.
Ja, vielleicht auch kurz ein Kommentar zu dem, was vorhin gesagt hast, ich setze mich in andere Disziplinen ein. Ich meine, das muss man auch sehen, das ist auch wahnsinnig spassig. Ich habe mal ein Projekt gemacht, wo ich auf das Jungfrau Joch und habe dann können quasi mich als Astronom ausgeben und dann eine Woche lang dort oben leben in dieser Forschungsstation und am Abend um 6 Uhr gehen alle Touristen weg und dann hast du einen ganzen Berg voller Tunnel für dich. Oder? Das hat natürlich auch einen sehr lustvollen Aspekt dabei. Und jetzt bezüglich am CERN ist es so, dass ich immer mehr merke, dass man als Künstler manchmal vielleicht eine ähnliche Rolle hat wie als Journalist, als Reporter. Man weiß schnell mal genug, um irgendwie etwas sagen darüber, ein Artikel schreiben im einen Fall oder ein Kunstwerk machen im anderen Fall. Aber ich glaube, dass das häufig enorm an der Oberfläche bleibt, trivial oder unrelevant ist. Und besonders so an einem Ort wie am CERN, wo es auf der einen Seite die wahnsinnig eindrucksvolle Maschinerie gibt, die fotogenen, farbigen Dinger, die riesig gross sind und so. Und auf der anderen Seite die hochkomplexe und abstrakte Materie, wo erforscht wird von Leuten, die herausfinden wollen, wo wir herkommen und die auch sagen, schau, darfst du nie etwas zu gern haben, was du herausgefunden hast, weil wir müssen bereit sein, dass es am nächsten Tag nicht mehr gilt, dass man etwas anderes herausgefunden hat. Und um dem auf die Spur zu kommen, ist meine Ansicht und auch die Ansicht von denen, die ich mit ihnen zusammenarbeite, dass es eine tiefere Auseinandersetzung braucht. Und das versuche ich jetzt zu machen, indem ich mir das zusammen mit einem ETH-Professor, wo man da ein bisschen Schützenhilfe gibt, versuche, die Partikelphysik anzuzeichnen. Nicht im Sinne, dass ich das berechnen kann, aber dass ich immerhin, wenn man irgendeinen Fachbegriff sagt, dass ich weiss, was das ist, ein Myon oder so. Was ist das so?
Was willst du mit dieser Arbeit herausfinden?
Also mit der letzten Arbeit habe ich ein Buch gemacht, wo man den Raum und die Zeit beschreibt zwischen da und dem nächsten möglicherweise bewohnbaren Planeten. Er ist 12 Lichtjahre weg. Dazumal gibt es einen, der näher ist. Also jetzt kennt man einen, der näher ist. Und für das musste ich eigentlich ziemlich tief in die Relativitätstheorie hineingehen, im Sinne von irgendwie auch versuchen zu begreifen, warum hat jetzt die Zeit und der Raum etwas miteinander zu tun und wie das und so weiter. Und kaum habe ich dann das Gefühl, also gut, jetzt weiss ich, die Zeit ist eine Art vierte Dimension und die hat einen Einfluss auf den Raum, die krümmt dann quasi. Komme ich als CERN und sage dann, nein, Zeit, das ist eine Konsequenz vom Raum. Und ja, jetzt bin ich wieder am Anfang, jetzt weiss ich wieder nicht, was das heisst. Und diese Art von Beschäftigung, die interessiert mich dort.
Du gehst enorm in eine Tiefe und am Schluss kommt ein Konzentrat raus, das dann als Werk da steht. Wie wichtig ist dir das Werk am Schluss?
Ja, sehr wichtig. Es geht nur ums Werk. Das Werk ist das, mit dem kommuniziere ich mit dem Publikum. Ich mache das Zeug nicht zum mich cool finden und anderen zeigen, wie cool das ist, sondern ich will ja etwas herausfinden und will das auch weitergeben, weil ich sehe ja Kunst auch als ein oder ich sehe Kunst als einen relevanten Beitrag zu der Gesellschaft. Und insofern ist das Werk mir so wichtig, dass ich auch Träume selber entwerfe und manchmal sogar selber baue, wenn es jetzt Bilder gibt. Also es geht für mich, es braucht die ganze Bandbreite und ich selber brauche auch die ganze Bandbreite. Ich muss auch können mal sagen, oder haben wir quasi, ich kann nicht nur denken und rechnen. Und ich finde es aber immer erstrebenswert, wenn ganz komplexe Prozesse oder komplexe Projekte zu ganz einfachen Sachen führen, wie zum Beispiel jetzt, als ich mal mit dem Militär und einem Flugzeug irgendwie die Erdrotation aufgehoben habe und 2 Jahre lang verhandeln und trainieren und rechnen und machen und Zeugs und Sachen. Und am Schluss, das Produkt war ein Punkt, ein Bild, das einen Punkt zeigt, wo man gesehen hat, dass man eben nicht mit der Erde gedreht ist, sondern...
Erzähl schnell mit ein paar Sätzen mehr über das Projekt.
Also gut, ja. Man könnte sagen, am Künstler seine Position ist die vom außenstehenden Kommentator oder vom Hofnarr oder von dem, der bereit ist, die Hand an den Füttern abzusagen. Und wenn man das auf den Punkt bringt, kann man sagen, wenn du nicht mit der Erde mitdrehst, dann machst du das. Und alle anderen sind auf der Erde und drehen um sich selber herum und du als Künstler machst das nicht, stehst raus und bist darum quasi der archetypische Künstler. Und um das zu machen, habe ich mir überlegt, kann man, wenn man sich einfach gleich schnell in die andere Richtung bewegt, wie die Erde dreht, also entgegengesetzter Drehrichtung, dann bleibt man eben stehen. Und in der Schweiz muss man da Überschall machen, also 1148 km pro Stunde. Und ich habe dann in meiner zweijährigen Übung die Luftwaffe dazu gebracht, mich mitzunehmen, so einen Tiger, um das zu machen. Und das Artefakt, das ich erzeugt habe, war die Umkehrung von diesen Fotos vom Sternenhimmel, die wir kennen, oder? Wo die Sterne die Strich machen. Es ist nicht so, dass die Sterne sich über den Himmel bewegen, sondern wir trillen uns unter den Sternen weg. Und ich habe das Gleiche dann gemacht mit der Sonne. Ich habe die Sonne fotografiert während 4 Minuten. Das ist die Zeit, wo die Erde um 1 Längengrad sich dreht. Ich habe eine Kamera Obscura gemacht aus meinem hinteren Cockpit und mit dem dann die Sonne fotografiert und das Resultat ist einfach ein Punkt, der ist halt unscharf, weil es eine Kamera Obscura ist und weil man auch nicht so genau fliegen kann, aber es war nicht ein Strich. Und das hat für mich eine Art wie das ultimate Kondensat gegeben, weil der Punkt ist ja auch die Figur, die nicht bewegen heisst. Also wenn ich einen Stift nehme und ihn nicht bewege, dann gibt es einen Punkt.
Du redest davon, dass dir das ja wichtig ist, dass die Gesellschaft zurückzuspielen, quasi eine vermittelnde Rolle einnimmst. Du willst damit etwas näher bringen, Gedanken näher bringen. Für wer ist das?
Ja, für alle. Ich wollte auch unterhalten. Also ich finde, gerade das Projekt hat ja auch etwas Witziges. Haben sich überlegt, dass dann da die Freaks da irgendwie mit einem Künstler und so und dann müssen sie da zuschauen, wie da gebastelt wird und alles. Und das hat dann schlussendlich eine politische Aussage oder Konsequenz. Es hat aber auch etwas für jeden Mensch, dass er sich nämlich überlegt, dass der dann eben eine Kugel ist und drüllt und es ist nicht einfach irgendwie von da bis zum Club und heim und so, sondern es ist etwas Größeres. Auch die Sterne sind nicht nur Punkte am Himmel und ich glaube, dass das Schärfen von diesem Bewusstsein etwas ist, wo uns gut tut, wo uns auch über unsere eigenen kleinen Horizonte von unseren alltäglichen Problemen raushilft. Da kann man es natürlich auch in der Kunstwelt einbetten. Und Kunst muss ja immer auch noch ausgreifen in den Rest von der Kunstgeschichte und so. Das ist, also wenn man Kunst macht, wo man zuerst muss reden muss, ist es Kunst oder nicht, kann man schon auch, aber das ist dann wie etwas nochmal Spezifisches. Das wäre mir jetzt auch zu selbst in sich selbst drehen. Aber es gibt natürlich immer auch Referenzen auf Kunstgeschichte.
Du isst auch von deiner Kunst. Du musst davon leben. Wie sieht das aus in deinem Alltag? Du hast mir mal gesagt, du machst eigentlich einfach das, was dir Spass macht, auf das, was du Lust hast. Und jetzt musst du auch noch davon essen. Erzähl mal, wie isst du von diesen Sachen? Wie geht das?
Also ich habe natürlich immer sehr Lust zum Rechnungen schreiben und Geld suchen und Dossier machen und so. Schlussendlich ist es das, was als Grund liegt, was mir Spass macht, was ich machen will. Aber dass er dort mitkommt, ist vielmal also nicht so spassig. Und wie ich lebe, ist... das ändert sich natürlich von Phase zu Phase. Ich konnte lange Zeit leben mit Wettbewerben, mit Stipendien, mit Atelieraufenthalt und so weiter. Und dann habe ich eine Zeit lang mit einer Galerie zusammengearbeitet, wo es einmal Verkäufe gegeben hat. Und jetzt mache ich die Verkäufe selber und das ist eigentlich noch besser. Jetzt kann ich es einfach timen. Jetzt kann ich mal, wer könnte wieder mal etwas kaufen, sozusagen.
Das ist ein bisschen der umgekehrte Weg. Es gibt viele, die zuerst selber schauen und dann endlich sind sie in einer Galerie dabei. Jetzt bist du wieder zurückgekehrt, um dein eigenes Business zu machen?
Ja, es ist halt... Zum Teil habe ich gemerkt, in der Galerie hat es dann funktioniert, wenn schlussendlich die Leute noch zu mir ins Atelier gekommen sind. Plus in der Galerie bist du natürlich in einem Zyklus drin, schon alle zwei Jahre oder alle drei Jahre deine Einzelausstellung und dann vielleicht so ein bisschen Messen zwischendurch, aber da passiert dann mal wieder nichts. Und ich muss ja eher ein bisschen kontinuierlich Sachen haben, plus... Auf der anderen Seite, ja, wenn du eine Galerie hast, die wirklich richtig verkauft, top-notch, dann ist es natürlich schon super, weil die eröffnet dir dann auch... eröffnet dann dir auch neue Wege und neue Kunden und so weiter. Aber da gibt es auch in Zürich nicht so viel von denen, oder? Und viele Künstler, die dort gerne wieder sind. Und man wird ja in die Galerie eingeladen. Man geht nicht dazu.
Du hast zum Teil zwei vierjährige Projekte. Das eine Werk, Globus Cassus, da bist du, glaube ich, in 10 Jahren dran gewesen. Oder 7. Wie schaffst du das zu finanzieren?
Ja, das ist...
Da müssen ja riesen Beträge, und du musst ja wissen, hey, ich muss können 4 Jahre jetzt arbeiten an dem.
Nein, das schaffst du nicht 4 Jahre am Stück, aber Globus Cassus war mein erster. Das habe ich angefangen, gerade nach dem Studium, und hatte Jobs dort und Webdesign gemacht und so Zeugs. Und dann irgendwann mal hat das dann einen ersten Preis gegeben vom Bundesamt für Kultur. Und dann... Hatte ich hatte einen Unfall gehabt, da war ich leider ein Jahr zu Hause leider im Bett, aber dort relativ im Spital und so angearbeitet. Und dann hatte ich mal ein Atelierstipendium in Rom und dann ist dort die grosse Ausstellung in Venedig, wo ich dann auch finanziert war und so weiter und so fort. Also das geht dann Schritt zu Schritt zu Schritt, da musst du immer wieder schauen. Ich glaube, das Schwierige sind eigentlich eher so Projekte, die plötzlich mal huere viel Geld brauchen, wie ein grosses Buch oder so, wo du einfach in einer kurzen Zeit musst 10'000 von Franken auftreiben, das ist eigentlich, finde ich, das Schwierigste.
Ich nehme mal noch eine Platte für, um kurz ein Stück reinzuhören. Und zwar vom Xenakis. Diamorphosis. Jetzt hoffe ich, dass ich das gerade kann. Diamorphosis. Das ist... Thank you. bist ja ein Waldvogel, du machst selber auch seit Ewigkeiten Musik. Das begleitet deinen Weg die ganze Zeit. Was machst du momentan?
Meine Sehnenscheidenentzündung kurieren.
Dazu muss man wissen, der Christian Waldvogel ist ein Irrer, der zum Teil schon währenddem du Klavier gespielt hast, also Klavier ist glaube ich dein Hauptinstrument gewesen, dass du dermassen viel immer geübt hast und gefunden hast, dass die Abläufe, die müssen einfach automatisiert werden, dass du dann Probleme hast mit der Sehne.
Ja, das ist noch gut gewesen, jetzt habe ich nicht Musik studiert, aber der schönste Moment in meiner junge Pianistenlaufbahn war eigentlich der, wo ich versucht habe, die Slap-Technik vom Bass aufs Klavier zu übertragen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die tiefe G-Seite zu verjagen. Also so klingen.
Hast du das Klavier quasi mit einem Bändel um den Hals gehabt?
nein, das nicht. Ich habe versucht, nach diesen ganz kurzen, scharfen Tönen gesucht. Und das war dann irgendwie offensichtlich zu viel gewesen. Aber ich finde natürlich, Musik ist für mich im Moment etwas, was ich eher, oder was ich jetzt nur noch als aus Freude mache, eine Improvisation, ohne Anspruch, weil ich habe gemerkt, der Anspruch, der führt bei mir zu Problemen. Aber das Stück, das du jetzt da gerade gespielt hast, das hat mich natürlich schon, danke, auf eines meiner Lieblings Diskussionen bezüglich Musik führt, nämlich den Einfluss vom Raum. Und ich merke, das Stück war sehr, sehr pointiert Stereo gewesen. Was ist, die eine Stimme ist da und die andere ist dort. Und das stellt sich für mich dann die Frage, was ist Aspekt von der Musik und was ist Teil von der Musik. Und für mich sind. Und insofern ist für mich linker Kanal, rechter Kanal nicht etwas, was ich würde als Teil von einer Komposition anschauen würde. Sondern das ist irgendwie etwas, das dazu mitkommt, das in der Musik halt auftaucht und mit der Aufführung zu tun hat. Und da, denke ich, war es gerade so gewesen, dass das enorm erforscht worden ist. Und das hat ja dann eigentlich auch die ganze Wege eingeläutet, wo dann Quadrophonie und so weiter gekommen ist, wo dann all die neuen Musiker immer exzessiver irgendwie mit vielen Lautsprechern arbeiten. Und ich eigentlich bin, es wird immer langweiliger, weil es ist eigentlich gleich, ob es von da oder von dort kommt. Aber ja.
Monomusik? Ist ja. Das Thema?
Ja.
Gar nicht definiert.
Nein, ich meine, ja. Ich glaube, Musik ist, ob es Mono ist oder Stereo, es ist die gleiche Musik, oder? Wenn eine Beethoven-Symphonie vom Orchester gespielt wird, du sitzt genau in der Mitte und es kommt von links und rechts oder es kommt aus einem Monolautsprecher. Die Qualität von der Musik, das dahinter ist das, was man sagen als Komponist, das der Solist oder die Dirigenten machen, das bleibt unverändert.
Wir haben vorhin gehört vom Xenakis Theomorphosis aus dem Jahr 1957, 58, genau in der Zeit, wo man eigentlich so mit Stereo angefangen hat. Ausprobieren. Du hast mir gesagt, du spielst Bass jetzt.
Ja, jetzt habe ich schon wieder nicht mehr, wie jetzt in der Sehnenscheidenentzündung bekommen habe. Noch zu sehr ein bisschen warten, aber ja. Ja, aber das hat mit dem so, dass ich Zeug lernen oder? Und das hat ja zum Beispiel auch, apropos Lehren, was ich einen interessanten Aspekt gefunden habe in meinem Leben, ist, ich habe Architektur studiert und es hat einen Moment gegeben, wo ich plötzlich bewusst gemerkt habe, jetzt schaue ich die Welt anders an. Es ist irgendwie aufgrund von dem Studium und deren Auseinandersetzung mit dem Aspekt, habe ich plötzlich dieses oder jenes gesehen. Und wenn ich mit den CERN rede, die nur gesehen, irgendwie nur Schwingungen und Materienkonzentrationen, sehen nochmal eine andere Welt, oder? Und in der Musik ist es natürlich auch so, sobald du ein neues Instrument lernst, hörst du auch Musik wieder anders. Du hörst andere Sachen. Und
Christian Waldvogel, herzlichen Dank fürs Dasein. Ich würde noch ganz kurz vielleicht ins Publikum schauen und vielleicht gibt es Fragen. Sonst hören wir nochmal schnell ein Stück aus The Untold Story of the British Space Program.
Danke, Simon.
Danke, Simon. Thank you.